Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute mit einer neuen Runde kuriose Filmfakten und wir klären unter anderem, was sich hinter der Bacon-Zahl verbirgt und wer der Regisseur Alan Smithy ist. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. So, es heißt ein weiteres Mal kuriose Filmfakten. Heute mit ein paar besonderen Fragen tatsächlich. Denn zum einen habe ich Zuschauerfragen dabei, also heute explizit eine Zuschauerfrage. Und der Tobi hat heute auch kuriose Filmfakten dabei. Deswegen, ich bin sehr gespannt und freue mich darauf, auch mal selber raten zu dürfen heute. Aber ich würde vorschlagen, wir starten mit der Zuschauerfrage, eingesendet von Yannick. Vielen Dank dafür und an der Stelle auch nochmal den Aufruf, ihr könnt uns sehr gerne bei Instagram per DM kuriose Filmfakten schicken und dann kommen die in den Rechercheordner und werden hier eingefädelt in die Folgen. Das erleichtert mir tatsächlich den Job enorm und gefällt mir sehr gut, dass da mittlerweile das ein oder andere reingeflogen kommt. Aber Frage 1. Der Regisseur Alan Smithy hat laut IMDb bei rund 150 Filmen in den letzten 60 Jahren Regie geführt. Und trotzdem hat ihn noch nie jemand persönlich getroffen. Warum?
Okay.
Ich finde Alan Smithy schon mal ein cooler Name.
Alan Smithy, ja. Das klingt schon sehr selbstgegeben irgendwie, ne?
Jetzt die Frage, genau, was gibt's alles für, ist es eine normale Regietätigkeit oder ist es, gehen wir jetzt einfach direkt in Richtung Animationsfilm oder so und der ist so ein Homeoffice Typ, 60 Jahre lang gewesen. Er war der erste Homeoffice-Mensch, der gestartet hat.
Ja, also ich habe zwei unterschiedliche Ideen. Entweder, wie gesagt, es ist wirklich eine Person, die eben so eine bestimmte Sparte bedient seit 60 Jahren, immer gleich und das immer auf die gleiche Art und Weise macht. Oder es ist wirklich eine Art Alias für eine bestimmte Sorte Film, wo irgendwie kein richtiger Regisseur benannt wird oder was weiß ich. Und dann wird der immer, dann wird immer als Name eingefügt Alan Smithy. Und dann wissen eigentlich alle, die sich ein bisschen auskennen, ah, okay, da gab es irgendwie keinen richtigen Regisseur. Also ist jetzt ein bisschen absurd erstmal der erste Gedanke. Mhm. Aber ne, dass das quasi gar nicht eine Person ist, sondern mehr ein Begriff, der für etwas anderes steht, sozusagen.
Vielleicht für so ein Konglomerat. Egal, für einen Zusammenschluss von irgendeinem Regie-Team vielleicht auch. Also vielleicht gibt es irgendwo so ein kleineres Dreier-Team.
So wie Monty Python?
Ja, wie Monty Python und der eine heißt L, die andere heißt Lena und der andere heißt wirklich Smithy und wie auch immer. Und dann haben die sich den Namen zusammengebastelt.
Genau, und deswegen kennt keiner Alan Smithy, weil es ihn gar nicht gibt.
Es ist eine gute Idee. Es geht aber nicht um einen Kolumberat, wie auch man es immer genau ausspricht.
Konglomerat,
genau so. Oder ein Team. Und die Filme haben auch, es existiert ein Regisseur.
Also okay. Der heißt wirklich so.
Das habe ich nicht gesagt.
Heißt das nicht mehr.
Es existiert ein Regisseur.
Eine Regisseurin.
Aber es geht tatsächlich um eine Person. So wie du das jetzt gerade erzählt hast. Also können wir uns von dem, du hast ja gesagt, kein Zusammenschluss.
Also es ist kein Zusammenschluss.
Okay, also vielleicht ist es ja auch sowas in Richtung Banksy. Mhm. So irgendjemand, der einfach sagt, hey, ich habe da so meine Arthouse-Linie und habe diesen Alias und möchte aber eigentlich in diese ganze Filmwelt nicht so richtig reingezogen werden. Also in alles, was damit zusammenhängt. Mit diesem ganzen Connecten und Leute kennenlernen und bla bla, das ist mir alles irgendwie zu blöd, sondern ich möchte einfach nur meinen Job als Regisseur machen. Und ja, aber gut, dann hätte den ja trotzdem schon mal jemand kennengelernt irgendwann, ne? Das ist schwierig.
Also das wäre so die Richtung einfaches Pseudonym, ne? Hm.
Ja, im Prinzip, ja.
Es ist auf jeden Fall kein klassisches Pseudonym. Und ich muss auch ein bisschen zurückrudern an dem, was ich gerade gesagt habe, weil ich habe gesagt, es ist kein Zusammenschluss, aber es sind mehrere Personen. Nicht, damit ihr jetzt komplett verwirrt seid. Es ist aber kein gewollter Zusammenschluss im Sinne von ein Team. Also
okay. Okay. Und okay. Es sind Personen, das finde ich wichtig, weil ich hatte gerade noch in irgendeine andere Richtung gedacht, dass da KI hätte noch nicht gepasst, aber irgendwie
seit
sowas.
Seit 60 Jahren.
Ja, ja. Aber sowas in die Richtung. Okay, das heißt, immer wenn irgendeine Art Film gemacht wird, wird einfach immer der gleiche Regietitel genommen, auch wenn unterschiedliche Leute das machen. Sowas in die Richtung. So Showrunner-mäßig,
ne? Ja, genau. Das war ja auch, wie gesagt, der erste Ansatz eben, den ich hatte, dass ich gesagt habe, okay, da gibt es irgendwie Filme, wo dieser Regisseur entweder nicht genannt werden will oder irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht genannt werden kann, möchte, wie auch immer. Und dann wird immer dieser Name einfach quasi als Einsatz genommen. Dann sagt man einfach, okay, dann nehmen wir halt den Namen Alan Smithy. Aber die Frage ist, wann und wieso und ob das überhaupt die richtige Richtung ist.
Ich sag mal schon mal an der Stelle, es ist die richtige Richtung. Aber wieso und wann ist natürlich die Knackpunktfrage dann in dem Fall.
Vielleicht, wenn man sich schämt, diesen Film gemacht zu haben. Das wäre jetzt ein Beispiel. Und immer, wenn man seinen Namen nicht nennen möchte, aus irgendeinem Grund, oder vielleicht kannst du ja auch so politisch verfolgte Gründe haben, dass das so, weiß ich nicht, du machst einen Iran-kritischen Film und möchtest geschützt bleiben in so einer Richtung, dass du dann sagst, okay, dann Alan Smithy. Obwohl die ganzen Schauspieler...
Aber ich muss sagen, ich finde den Gedanken an sich super gut, weil es gibt ja auch Länder, in denen du in deiner filmischen Tätigkeit sehr eingeschränkt bist. Mhm. Also jetzt nicht nur, dass du sagst, ich mache aus Amerika einen Film über, sondern du bist beispielsweise iranischer Regisseur, dann bist du ja in deiner Freiheit im Land Iran oder Afghanistan Filme zu produzieren sehr eingeschränkt. Und vielleicht gibt es da diese Regelung, weil ich weiß nämlich, es gibt das bei einem Autor. Ich weiß, es gibt einen Autor, der auch aus einem arabischen Land kommt, der nie seinen Klarnamen verwendet, weil der in dem Land lebt und sagt, hey, wenn da herauskäme, wer ich bin, dann würde ich politisch verfolgt werden. Das heißt, der nimmt immer ein Alias oder halt so ein Pseudonym. Und vielleicht ist es auch sowas, dass das einfach aus einem bestimmten Land immer die Regisseure oder Regisseurinnen sind, die dann immer Alan Smithy genannt werden, um die einfach zu schützen.
Das ist eine sehr gute Idee. Ist nicht die Lösung, aber Tobi war der eigentlichen Lösung auf der Spur bei der Idee, die er vorher hatte, an die er sich jetzt vielleicht nicht mehr erinnert. Das ist sehr typisch. Du hast gerade zwei Sachen.
Dass man sich davor schämt.
Das mag die richtige Richtung sein.
Und alle Leute, die Pornofilme oder sowas, sind wir wieder in der perversen Sparte.
Da wärst du jetzt einen harten Turn genommen.
Ja, aber so oft gingen die Kuriose und Filmfakten immer irgendwann um irgendwas Perverses.
Das, okay, aber diesmal nicht. Ist korrekt, aber dieses Mal ausnahmsweise geht es nicht um Pornos oder Perverse. Ja. Aber Scham ist trotzdem das richtige Stichwort.
Aber schämen wieso? Ist das dann irgendwie, aber IMDb-Wertung kommt ja erst im Nachgang zum Beispiel. Dass sie irgendwie sagen, okay, wenn der Film eine IMDb-Wertung unter 4 hat, dann möchte ich bitte, dass da nicht mein Realname steht. Aber das käme ja erst im Nachgang. Das wäre eigentlich dann schon zu spät.
Oder wenn wirklich renommierte Regisseurinnen oder Regisseure einen Trash-Film machen, aber nicht damit in Verbindung gebracht werden, dass die sich für diesen Trash-Film schämen und dann sagt man immer, and it's Missy.
Well done. Also wenn die quasi einfach so einen Money-Film machen, wo die aber sagen, ja, ich brauche halt gerade das Geld, ich mache jetzt diesen Film, aber möchte den nicht in meinem Kunstwerk, in meiner Filmografie als Lebenswerk stehen haben. Mhm. Und deswegen würde ich den bitte gerne publishen als Alan Smithy.
Das könnte eine der Motivationen sein, tatsächlich. Also das will ich nicht ausschließen, dass es ein Teil der Lösung ist. Ich glaube aber, die Hauptmotivation kommt aus einer anderen Ecke meistens.
Okay. Was gibt es denn noch für Gründe, warum man sagt, da möchte ich nicht, dass mein Name da steht?
Ja, vor allen Dingen, weil Niklas ja meinte, dass Scham die richtige Richtung ist. Ja. Ich hätte ja gesagt, man könnte ja auch positive Gründe nennen, aber das kann es ja dann nicht sein. Also es muss ja dann wirklich was sein, wo man sagt, möchte ich eher nicht.
Ja, ich meine, also ihr tipptoet gerade die ganze Zeit um die Lösung herum. Eigentlich, ich glaube auch, ihr habt die vielleicht schon gedanklich abgehakt, aber sagen wir mal so, der Regisseur entscheidet sich, Alan Smithy als Pseudonym zu nehmen für diesen Film, weil er nicht will, dass sein Name da drunter steht. Mhm. Während dem Produktionsprozess.
Ach, wenn Filme noch nicht, also so wie Arbeitstitel von Filmen, dass die noch im Geheimen bleiben wollen, wer die Regie führt?
Ach so, interessanter Gedanke. Nee, das meine ich. Also die Entscheidung dazu fällt zu irgendeinem Punkt, während der Film noch quasi in der Entstehungsphase
ist. Okay, dass vielleicht, wenn die Produktionsfirmen so krass reinreden, dass die Regisseurinnen oder Regisseure sagen, nee, das ist so nicht mehr mein Film, da möchte ich meinen Namen nicht drunter schreiben, nehmen wir lieber Alan Smithy.
Das ist die Lösung. Es ist ja häufig so, dass die Produzenten und die Produktionsfirmen unglaublich viel Macht über den Regisseur haben. Kreative Freiheit ist eigentlich eine Seltenheit in Hollywood und haben nur die größten Regisseure. Und es gibt Regisseure, die sich dann dafür entschieden haben, dass sie nicht wollen, dass ihr Name darunter steht. Und dann wurde das Pseudonym Alan Smithy quasi eingeführt. Es gibt so verschiedene Schreibweisen davon, aber eigentlich immer, wenn es irgendwie Alan Smith oder Alan Smithy ist, wissen alle in Hollywood, dass der Regisseur nicht wollte, dass sein eigentlicher Name darunter steht. Hm. Und es gibt auch namhafte Regisseure, die das schon gemacht haben, unter anderem Don Siegel, auch David Lynch tatsächlich, für die Fernsehfassung von Dune, die dann irgendwann geschnitten wurde, hat er gesagt, da will ich nicht, dass mein Name darunter steht. Eine ganze Reihe, Dennis Hopper auch, eine ganze Reihe von Regisseuren, die das schon genutzt haben. Und das Interessante ist halt außerhalb von Hollywood, und wenn man nichts damit zu tun hat, dann ist das halt nicht ganz so offensichtlich, dass das einfach ein Pseudonym ist und dass dieser Regisseur gar nicht wirklich existiert. Aber innerhalb von Hollywood weiß jeder Bescheid, wenn der Film von Alan Smithy ist, dass irgendwas in der Produktion schiefgegangen ist zwischen dem Produktionsstudio und dem Regisseur, es vielleicht Probleme gab oder dass einfach der Film höchstwahrscheinlich ein richtiger Reinfall wird, weil der Regisseur nicht wollte, dass sein Name drunter steht.
Ich find's spannend. Geil, wenn man, irgendwer heißt ja wirklich Alan Smithy.
Bestimmt.
Und wenn der Regisseur ist, finde ich das schon amüsant.
Und er sich wieder ein Pseudonym nehmen muss. Er nimmt dann Tarantino. Jeder denkt, dass alle seine Filme grauenhaft sind.
Ich finde es eher witzig, wenn der seine Nische erkennen würde und sich dann bei so Agenturen vorstellt, als ja, ich bin dieser Alan Smithy. Von dem schon, ich würde jetzt gerne weiter Filme produzieren. Und
ja. Aber gut, dann würde ich jetzt mal abgeben hier an Meister Turm.
Ganz specialige Sonderfall. Und es ist auch mal schön, sich zurückzulehnen. Obwohl, so ganz zurücklehnen kann man sich ja auch nicht. Ich habe zwei kuriose Filmfakten mitgenommen und hoffe, dass du die vor allem noch nicht kennst in deiner ganzen Recherchearbeit. Und sonst darf Marcel ein bisschen mehr mitraten. Und zwar möchte ich von euch wissen, warum hat Tom Holland beinahe nicht seine erste Bonuszahlung in Millionenhöhe für einen Avengers-Film erhalten?
Das weiß ich tatsächlich nicht.
Das war schon mal gut. So. Beinahe nicht. Moment, eine Bonuszahlung in Millionenhöhe. Darum geht's, eine Bonuszahlung.
Genau, seine erste Bonuszahlung. Also wie die immer prozentual da beteiligt werden.
Also ich habe direkt eine Idee. Und zwar hat Tom Holland ist doch auch mit dafür bekannt, dass der Filme spoilert aus Versehen und irgendwelche Fakten droppt, die man vielleicht nicht hätte droppen sollen. Das ist ja mittlerweile schon so ein Running Gag mit ihm in irgendwelchen Interviews. Ja. Und vielleicht war das tatsächlich so ein bisschen ausschlaggebender Punkt, dass die bei der PR-Kampagne halt sagen, hey, das und das darfst du über den Film erzählen, das und das wiederum nicht. Und er halt dann aus Versehen diesen Fact droppt und dann die Produktionsfirma halt gesagt hat, hey, das jetzt war gar nicht mal so cool, weil das ist halt ein wichtiger Part dieses Films und wichtiger Twist, den wir jetzt nicht gerne im Vorhinein verraten wollten. Und deswegen haben die da vielleicht tatsächlich erstmal Diskussionen gemacht, dass er da seine Bonuszahlung dann dafür nicht bekommt.
War tatsächlich auch mein allererster Gedanke. Deswegen würde ich das mal so an den
Niklas, hier, damit ich auch mal, weil ich auch mal hier in der Position bin, das wird nicht direkt eingeloggt. Überleg doch mal ein bisschen.
Ja, okay.
Oder wollt ihr direkt einen Tipp haben?
Nee, nicht direkt einen Tipp. Aber also halten wir das schon mal fest.
Okay, dann geht das in eine falsche Richtung.
Finde ich auch eine. Geht in eine falsche Richtung. Ah ja, okay.
Wie fühlt sich das an?
Oh, ja, eigentlich ganz okay. Also ich habe jetzt den anderen Gedanken, den ich hatte, Tom Holland, der war ja durchaus. Ich überlege gerade, wie jung der war, als der erste. War der vielleicht noch nicht ganz volljährig?
Ja, aber ich glaube, der sieht jünger aus, als er ist, ja, stimmt, tatsächlich. Ne? Also der ist schon jung, aber ich glaube nicht, dass er beim ersten Film noch unter 18 war.
Es ging um welchen Film?
Nee, es ging um einen Avengers-Teil und ich glaube, der war da um die 20.
Um einen Avengers-Teil? Der hat ja noch nicht mal bei den ersten Avengers-Teilen mitgemacht. Der ist ja erst, haben wir letztens gehabt. Was mir dann gerade. Und es geht um eine Bonuszahlung. Es geht nicht um das Gehalt selbst. Mhm. Also, es klingt ja irgendwie so, als wäre eine Bedingung daran geknüpft. eine irgendetwas, was er nicht unbedingt direkt erfüllt hat. Vielleicht weil er Screentime-mäßig so wenig Zeit, das kann ich mir nicht vorstellen, der hat schon relativ viel Screentime in Infinity War.
Ja, ich bin irgendwie die ganze Zeit immer noch beim PA-Thema. Also auch wenn das jetzt nicht dieses aus Versehen den Filmspoilern ist, aber irgendwas im Sinne von, der sollte irgendwie für diese Zeit exklusiv nur für den Film Promo machen und war aber parallel noch bei einem anderen Film mit dabei oder der sollte irgendwie für Filmposter oder Trailer oder Live-Events oder sowas mit dabei sein und hat dann da einen anderen Film gedreht oder irgendwie sowas. Da bin ich mir gerade noch unterwegs.
Ja, ich überlege gerade, also auch so ein bisschen, ob das absichtlich passiert ist oder ob es einfach nur zufällig, also dass es einfach nur eine komische Konstellation war und Marvel gedacht hat, oh sorry, das haben wir gerade erst festgestellt, dass das und das eintritt, also du kriegst natürlich die Bonuszahlung, aber du hättest sie fast nicht bekommen, weil so und so. Weißt du, also das wäre ein interessanter Gedanke, ob das von Marvel angedroht wurde oder ob das einfach nur zufällig was passiert wäre.
Ob das so ein Hupsi war.
Ja, so ein Hupsi war, genau. Ja. aber ich finde erstmal, wir können ja Tobi erstmal fragen, Tobi, geht es generell in diese PR-Richtung, dass es irgendwie öffentlichkeitswirksamsmäßig Probleme verursacht hat mit Tom Holland?
Nee, tatsächlich nicht. Aber mit deinem zweiten Guess warst du in einer guten Richtung.
Es war eher ein Upsi.
Ein Millionen-Upsi.
Es war eher ein Millionen-Upsi. Okay. Die hatten die falsche Kontonummer, weil Tom Holland ist ja Brite. Und die haben irgendwie gedacht, ja, wir überweisen dir das auf das britische Konto, hatten aber die falsche IBAN.
Die falsche IBAN?
Ich weiß nicht.
Ah, schön. Oder was ist, wenn es irgendwie noch einen zweiten Tom Holland gibt in der Schauspielbranche und die hätten fast dem anderen Tom Holland das Geld überwiesen?
Ich sag mal so, das kommt der Sache verdammt nah.
Oh.
Es ist aber nicht direkt Tom Holland auch.
Oh, okay.
Haben sie vielleicht Tom Hiddleston? Haben sie Tom Hiddleston aus Versehen den Bonus von Tom Holland gezahlt?
Nee.
Aber ist es ein anderer Tom, den man auch kennt?
Also ihr werdet den bildlich auf jeden Fall kennen. Ich sag auch mal, wer das ist. Der spielt den Lord Cutler Beckett, also von dieser East Indian Trading Company in Fluch der Karibik. Also der mit den weiß gelockten Haaren, dieser Oberboss im zweiten und dritten Film. Oder ist bei White Lotus einer von den reichen Leuten in der zweiten Staffel auf der Fähre.
Ach ja. Den kennt tatsächlich jetzt bildlich, habe ich den vor Augen.
Und da ist auch Tom.
Und da ist auch, und die haben dem aus Versehen quasi.
Und wie heißt der weiter, ist das Spannende?
Heißt der Tom H. Orange?
Finde ich einen sehr guten Tipp. Der heißt Tom Hollander. Tom.
Pouts.
Ah, ehrlich?
So. Er heißt Tom Hollander. Und ist auch Brite und er ist bei der gleichen, gleichen Agenten gewesen. Und der hat halt eine Mail bekommen, dass der ja jetzt bald die erste Bonuszahlung bekommt. Oh, das war wohl Millionenhöhe, also weit über dem, was er so normalerweise verdient hat. Und hat dann aber auch gesagt, nee, ich bin der Falsche, auch wenn ich es gerne nehmen würde. Und hatte dann in irgendeinem Interview nochmal erzählt, dass der öfter irgendwelchen Kindern vorgestellt wird von irgendwelchen Leuten und da dann immer die große Enttäuschung ausbricht, weil es dann nicht der Spider-Man Tom Holland ist.
Sehr stark, sehr schön. Ja. Das
Tom Holland. Aber witzig auch, dass die in derselben Agentur sind, Tom Holland und Tom Hollander.
Mhm. Ja. Etwa 30 Jahre auseinander. Ja, cool. Aber ich kenne das auch, wenn man E-Mails schreibt und dann nimmst du so die ersten Buchstaben und
ja,
dann
machst du diesen Autofill.
Ja, da können leicht Probleme passieren. Ja.
Auf jeden Fall, ist gefährlich. Man fragt sich ein bisschen, warum die das Gehalt an die richtige Stelle quasi gerichtet haben, aber die Bonuszahlung nicht. Aber
also war wahrscheinlich einfach, die Bonuszahlung kommen rein, der Agent hat gedacht, ja komm,
ja, stimmt.
Informierst du den mal. Ja, well done. Und dann hätte ich noch einen zweiten, mal gucken, ob der bekannt ist. Und zwar möchte ich von euch wissen, was versteht man unter der Bacon-Zahl?
Das sagt mir nichts.
Der Bacon-Zahl. B-A-K-E-N.
B-A-C-O-N.
Also Bacon. Die Bacon-Zahl, okay. Die Bacon-Zahl.
Das ist, also meiner Meinung nach ist das die Anzahl der Bacon-Stripes, die die beim Frühstück auf dem Teller liegen haben. Und die muss nämlich höher als 2 sein, damit das wie ein vernünftiges Frühstück aussieht.
Ja, aber darf auch nicht größer sein als 10, weil dann promoten sie ungesunde Ernährung.
Genau.
Und was wäre so die Ideal-Bacon-Zahl?
7.
Nee, das ist 4. Ich tippe auf 4 bis 5.
Also, Moment, da muss ich mal kurz intervenieren. 7 Bacon-Streifen sind nicht zu viel.
Für Film, Marcel, nicht für dein Frühstück.
Also, Entschuldigung.
Also, eine Bacon-Zahl von 5 ist das, was der Producer haben will auf dem Frühstückstisch.
Ich sag 6, weil du kannst dann so eine Pyramide aus Bacon daraus bauen. Du machst unten 3 Streifen, dann 2 und oben noch so einen, der das Ganze garniert. Dann hast du noch ein bisschen Dreidimensionalität nach oben.
Mhm. Also ist alles komplett falsch.
Ja, ja. Also, aber gefällt mir. Okay. Dann ist es die Anzahl, die du maximal an Schauspielern, die mit Nachnamen Bacon heißen, in deinem Film haben kannst. Wenn Kevin Bacon mit dabei ist, zum Beispiel 1.
Ja. Und die Bacon-Zahl ist auch 1.
Die Bacon-Zahl ist 1. Wenn du Kevin Bacon in deinem Film hast, dann keine anderen Bacons. Ja, ja.
Das geht in eine bessere Richtung auf jeden Fall.
Ah, weil es mit dem Nachnamen zu tun hat vielleicht. Vielleicht ist Arthur Grant Bacon einer der absoluten Pioniere in der Set-Design-Branche. Die Bacon-Zahl legt fest, wie viele Meter das Set hinter den Schauspielern sein muss.
Exakt, ich denke, da hast du es. Oder die Bacon-Zahl legt fest, und es hat tatsächlich mit dem Schauspieler zum Beispiel Kevin Bacon zu tun, der hat ein Oberlimit an Takes, die er macht. Weil er sagt, okay, es gibt so Regisseure wie Martin Scorsese und da so 85 Takes, da habe ich gar keine Lust drauf. Das heißt, wenn wir das Ding nach 20 Takes nicht drin haben, dann haben wir es nach 20 Takes aber trotzdem drin.
Ja. Ihr wart eben ein bisschen näher dran, aber ich gebe schon mal den Tipp, Kevin Bacon, damit seid ihr gut unterwegs.
Boah, tatsächlich.
Ach, klasse.
Guck mal.
Ja, ja, das ist okay, also Kevin Bacon und die Bacon-Zahl, hat Kevin Bacon vielleicht einen Rekord in irgendeiner Hinsicht, Takes oder Filme in einer bestimmten Genre oder sowas oder Minuten auf dem Screen oder sowas, und das ist die Bacon-Zahl.
Finde ich nicht verkehrt.
Nee.
Aber in welcher Richtung waren wir nicht ganz falsch unterwegs, Tobi? Jetzt bin ich ja, da ein bisschen...
Ich gebe mal den kleinen Tipp. Ihr habt eben gesagt, Kevin Bacon hat die Bacon-Zahl 1. Aber Kevin Bacon hat tatsächlich die Bacon-Zahl 0.
0.
Okay. Kevin Bacon hat die Bacon-Zahl 0. Okay.
So, so.
Wie viele Schauspieler heißen Bacon am Set, außer Kevin Bacon? Also wenn du einen anderen Bacon am Set hast, dann ist es die Bacon-Zahl 1.
Genau.
Weil,
aber die Bacon-Zahl ist halt 0, weil 0 Toleranz gegenüber anderen Bacons.
Genau.
Das ist nicht richtig, nein.
Ja, schade. 0 Minuten Überstunden pro Tag, wenn Kevin Bacon am Set ist. Der steht da mit der Stechuhr und sagt, so, Feierabend.
Aber es ist interessant, es bezieht sich offensichtlich auf Kevin Bacon und Kevin Bacon hat die Bacon-Zahl 0.
Die Frage ist, hat Kevin Bacon die Bacon-Zahl 0 oder ist am Set diese Zahl relevant oder für den Dreh die Zahl relevant? Oder hat die Zahl direkt mit ihm als Mensch zu tun?
Das ist eine gute Frage, es hat direkt mit ihm zu tun. Also Kevin Bacon hat die Bacon-Zahl 0.
Ist es vielleicht folgende Idee? Schauspielagentur hat eine Riesenliste. Und diese Liste führt die Namen der Schauspieler, die in der Agentur gemeldet sind. Und wenn ein Schauspieler seinen Namen einmalig hat, zum Beispiel Kevin Bacon, hat er die Bacon-Zahl 0. Weil er mit Nachnamen Bacon heißt, er ist der erste Schauspieler, der in dieser Agentur geführt ist. Und er hat die Bacon. Jetzt, wenn der nächste Schauspieler mit dem Nachnamen Bacon dazukommen würde, Arthur Bacon, hat der die Bacon-Zahl 1. in dieser Agentur.
Ah, finde ich gar nicht so doof.
Nee, leider auch falsche Richtung.
Ah, aber gefallen hat's mir. Vielleicht hat das ja auch wieder mit dem tatsächlichen Bacon zu tun. Und Kevin Bacon hat nur zufällig diese Zahl 0, während zum Beispiel Leonardo DiCaprio die Bacon-Zahl 10 hat, weil der sagt auf meinem Frühstücksteller, da hätte ich gerne 10 Streifen Bacon.
Und Kevin Bacon ist Vegetarier, deshalb 0.
Ja. Genau, Kevin Bacon ist Vegetarier, also natürlich Bacon-Zahl 0.
Nee, das ist falsch, aber es ist gut zu denken, zum Beispiel, was hat Leonardo DiCaprio für eine Bacon-Zahl? Er hat nämlich auch eine.
Guck mal.
Ah, siehst du? Ist sie anders als 0?
Die ist anders als 0.
Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, pass auf. Die Bacon-Zahl legt fest, wie viele Filme du gedreht hast mit Kevin Bacon.
Es geht näher.
Wie viele Filme man gedreht hat mit Kevin Bacon?
Es ist nicht, wie viele Filme man mit Kevin Bacon gedreht hat. Aber es ist ein guter Gedanke.
Okay, es ist nicht, wie viele Filme man mit Kevin Bacon gedreht hat. Wie viele Szenen man mit Kevin Bacon hat.
Oder vielleicht...
Ich seid nah dran.
Wie viele Dialoge?
Oder bei wie vielen Filmen von Kevin Bacon man mitgespielt hat?
Nee. Würdest du in einem Film mit Kevin Bacon mitgespielt haben, hättest du automatisch die Kevin Bacon-Zahl 1.
Das wäre ja das, was aber ich gesagt habe.
Ja, genau, das wäre das, was Niklas gesagt hat.
Nee, egal wie oft du mitgespielt. Selbst wenn du 10-mal mit Kevin Bacon einen Film gespielt hättest, hättest du immer noch die Kevin Bacon-Zahl 1. Wie kann man dann die 2 haben?
Wie kann man die 2 haben?
Wie kann man auf die 2 kommen, genau. Wie
kommt man auf eine Kevin Bacon, auf eine Bacon-Zahl 2?
Die Bacon-Zahl 2
ist, wenn nicht nur Kevin Bacon mitgespielt hat, sondern wenn Kevin Bacon auch Regie geführt hat.
Nee.
Dann würde ich vermuten, es ist egal, mit wie vielen Filmen du mit Kevin Bacon zusammengespielt hast.
Du hast dann immer die 1. Mhm. Außer es passiert noch was anderes.
Nee, du bleibst auf die 2 kommst. Ich hab eine Idee. Pass auf. Das ist der Grad der Verwandtschaft filmisch gesehen. Also, wenn du mit Kevin Bacon in einem Film gespielt hast, hast du eine Kevin Bacon-Zahl 1. Wenn dann jemand anderes mit dir in einem Film gespielt hat, hat der die Kevin Bacon-Zahl 2, weil der 2 Grad von Kevin Bacon weg ist.
Und das ist die Lösung. Respekt.
Nein, also, ist nicht wahr.
Die Bacon-Zahl oder auch Bacon's Law gibt sozusagen die kürzeste Kette an SchauspielerInnen an, die gemeinsam mit Kevin Bacon in einem Film gespielt haben. Und deshalb Kevin Bacon die 1, wer mit ihm gespielt hat, die Kevin Bacon die 0, wer mit ihm gespielt hat, die 1, wer mit dieser Person gespielt hat, die 2 und so weiter. Das heißt, jeder Schauspieler und jede Schauspielerin hat irgendwie eine Art Kevin-Bacon-Zahl. Und jetzt gucke ich gerade einen Schauspieler an und frage mich, was hat denn Marcel Gewehr für eine Bacon-Zahl?
Oh. Die Kevin-Bacon-Zahl ist bei mir wahrscheinlich eher hoch, würde ich vermuten. Wobei, gut, du musst halt irgendwie wahrscheinlich über die alte Riege gehen, über so halt Ralf Richter und so. Und dann über die irgendwie eine Connection zu größeren deutschen Schauspielern und dann die Brücke nach Hollywood irgendwie hinkriegen.
Das kriegst du aber hin, glaube ich. Wenn du irgendwie zu Till Schweiger kommst oder sowas, oder zu, wie heißt denn der muskulöse, heißt nicht auch Ralf? Nee. Kriegst du hin, aber ist schwer nachzuvollziehen.
Ist schwer nachzuvollziehen. Also irgendwie, also eine Zahl hätte ich, aber eine Zahl hättet ihr ja quasi auch. Ich wäre dann wahrscheinlich ein höher als bei mir eventuell.
Nee, also wir haben ja nie einen Film mitgespielt.
Genau.
Ach so, ja, okay, ist ja nur für, ja gut. Aber ich schätze mal, ich meine, man sagt doch irgendwie, über 7 Kontakte kennt man jeden Menschen auf der Welt, theoretisch, ne?
Ist das
so? Also sagt man
es. Ach krass. Mhm.
Ja, das ist also das gleiche mathematische Prinzip dahinter.
Ja. Genau, und dann wäre ja schon die Sache, dass ich schon behaupten würde, es wäre eher als bei 7, aber auch weiter weg als 2, also irgendwie sowas 4, 5, schätze ich mal.
Ja, könnte schon gut sein.
Das Lustige ist, man kann das nachgucken, das Gewächshand.
Ach, nein, du hast es ja nicht nachgucken.
Selbstverständlich habe ich es nachgeguckt.
Ach so, wie
geil. Und ihr könnt, warte, ich hätte nicht erwartet, dass du es wirklich nachgeguckt hast.
Ja, natürlich.
Aber jetzt habe ich noch, warte, jetzt muss ich noch mal kurz nachhaken. Kannst du da auch nachvollziehen, wo die Connection
liegt? Ja, selbstverständlich. Das ist ja fantastisch. Ihr könnt auch gleich in den Filmpalaver Drive-Ordner gehen und das habe ich in dieser Folge habe ich ein Bild dafür abgelegt.
Nein. Das ist ja absolut aber großartig.
Wenn Niklas noch kurz raten möchte, würde ich ihn noch ganz kurz raten müssen.
Lass mich mal kurz überlegen. Also ich würde, die Ralf-Richter-Route ist, glaube ich, nicht verkehrt bei dir. Ich würde vermuten, du kennst oder hast zusammen gedreht mit Ralf Richter. Ralf Richter hat zusammen gedreht. Vielleicht hat Ralf Richter schon mit einem amerikanischen Schauspieler zusammen gedreht. Könnte ich mir schon vorstellen. Der dann vielleicht mit einem anderen Schauspieler gedreht hat, der mit Kevin Bacon gedreht hat. 4.
Das wäre dann 4, ja. Aber es wäre schon auch ziemlich eine direkte Linie, ne? Also ohne viel, wenig Umwege. Aber ich hätte auch gesagt so 4 oder 5.
Ja. Also ihr könnt ja mal gerne im Drive das gerade öffnen, wenn ihr da schnell den Zugriff drauf habt. Aber Marcel, kennst du den guten Uwe Fellensieg noch von Tal der Skorpione?
Ja, den kenne ich noch.
Das ist nämlich deine nächste Connection.
Mhm. Okay.
Dann geht es weiter. Der hat zusammen mit Ludger Pistor in Goldene Zeiten 2003 gespielt. Und Ludger Pistor hat schon direkt mit Kevin Bacon in X-Men First Class gespielt. Das heißt, du hast eine Kevin Bacon-Zahl von 3.
Ja, gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht.
X-Men,
ich mach's gerade mal auf hier.
Also Breakdown Forest, genau, ist Tal der Skorpione, ne? Dann genau. Out of Bounds.
Das Goldene Zeiten.
Ja, das geht doch sogar.
Faszinierend, ey.
Und tatsächlich, die Zahl ist ein bisschen älter, also schon 10 Jahre jetzt her, dass das mal ausgetestet wurde. Aber es gibt ungefähr so 15 Millionen SchauspielerInnen und die Durchschnittszahl ist tatsächlich 3.
Ja, guck mal.
Ja.
So. Da soll noch mal jemand sagen, ich war nicht erfolgreich als Schauspieler. Da soll noch mal jemand sagen, Tal der Skorpione bzw. Breakdown Forest hätte mir nicht Ruhm und Ehre eingebracht.
Nicht wahr?
Ja, Tobi, ich muss sagen, das macht sehr viel Spaß zu haben. Ja. Gar nichts dagegen, dass du auch gerne bei den nächsten kuriosen Filmfakten immer wieder hier was dabei hast.
Das Ding ist, ich war jetzt froh, dass du die beide nicht kanntest, ja, aber tendenziell habe ich das Gefühl, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Aber hin und wieder, wenn ich mal was finde, dann nehme ich das gerne.
Ja. Vor allen Dingen darf man eigentlich nicht parallel anfangen zu suchen, weil dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass man was hat, deutlich höher. Also wenn man mal so zufällig was reingespült bekommt, dann ist das natürlich perfekt.
Ja. So, du dürftest nicht anfangen zu recherchieren, richtig? Weil dann schürst du auf alles, was dann in meinem Rechercheordner
genau,
ist.
Genau,
das stimmt.
Ich bin auch zufällig drauf gestoßen und deshalb dachte ich, ja, dann nehmen wir die mal.
Nice.
Apropos zufällig drauf gestoßen.
Oh ja.
Ich habe was richtig Dubioses für euch, was richtig Kurioses, was mal ausnahmsweise so ein bisschen mehr in die Richtung Black Story mäßig geht, was so, also das ist so strange, da müsst ihr mir einfach mal zusammenpuzzeln, was da wirklich passiert ist. Da habe ich nämlich immer noch ein paar Fragezeichen. Pass auf. Der deutsche Schauspieler Günther Kaufmann wurde 2002 zu 15 Jahren Haft verurteilt, weil er zugab, aus Versehen auf seinen Steuerberater gefallen zu sein und ihn dabei erstickt hat. 3 Jahre später kam die tragische Wahrheit ans Licht. Was war passiert?
Das ist wirklich eine Black Story. Moment, das ist ein deutscher Schauspieler, der ist 2002 auf seinen Steuerberater war.
Also der deutsche Schauspieler Günther Kaufmann wurde 2002 zu 15 Jahren Haft verurteilt, weil er zugab, aus Versehen auf seinen Steuerberater gefallen zu sein und ihn dabei erstickt hat.
Also der Steuerberater ist wirklich gestorben?
Der Steuerberater ist tatsächlich gestorben. Der Steuerberater hat den Namen, den ich mir auf jeden Fall notiert habe. Ja, der ist für die restliche Story Hartmut Hagen. Kann man sich auch gut merken.
Da haben wir auch zwei richtig
Hartmut deutsche Hagen Namen. Und Günther Kaufmann.
Genau. Günther Kaufmann ist kein unbekannter deutscher Schauspieler tatsächlich.
Ich habe ein Bild vor Augen gehört,
ja. Ja, und hat in vielen Filmen von Rainer Werner Fassbinder mitgespielt tatsächlich.
Hm.
Mhm. Also, der ist jetzt nicht, jetzt google den nicht.
Nee, weil, darf ich das Bild nochmal angucken, ob ich
den also das Bild darfst du angucken, ja, aber die Story ist schon relativ groß, deswegen.
Und der, also 3 Jahre später kam dann die Wahrheit ans Licht, was eigentlich passiert.
Genau.
Im Jahr 2005.
Ja, ich sag mal so, also die Geschichte, ja, ich bin auf meinen Steuerberater gefallen, habe ihn aus Versehen erstickt, ist generell schon ziemlich dubios. Also der hätte ich auch während des Prozesses schon mal hinterfragt, wie genau ist das passiert?
Ja. Ich hätte auch gerne den, sorry.
Ja, ich meine, weil um zu ersticken, also ich ersticke ja nicht, weil jemand kurz auf mich fällt, da muss ich mir ja schon entweder die komplette Luft aus den Lungen schießen und auch dann dauert es ja wahrscheinlich noch so 20, 30 Sekunden, bis ich richtig in Atemnot komme. Mhm. Also, da muss ich auch schon sehr lange dann es nicht geschafft haben, aufzustehen.
Ich muss auch sagen, aber das finde ich ein guter Punkt. Ich muss auch sagen, ich würde unfassbar gern diesen Polizeibericht oder was auch immer, oder diesen Anwaltsprozess hätte ich gern mitbekommen. Ja, nee, der ist dann draufgefallen. Okay, verstehe. Und, aber deshalb, also ich könnte mir vorstellen, dass das dann so verargumentiert wurde, die haben, ich kenne jetzt den guten Hartmut Hagen nicht, aber die waren gut befreundet, haben sich ordentlich Drogen reingepfiffen und haben dann so getan, Günter Kaufmann ist dann ungünstig auf ihn draufgefallen, ist nicht mehr hochgekommen, war bewusstlos und der andere konnte nichts tun, weil der vielleicht ein bisschen schmächtiger war. Und wo ich aber hingehe, wo es was nachher der Fall sein könnte, ist, vielleicht war Günther und Hartmut, vielleicht war das ein heimliches Pärchen. Und das wollten die irgendwie verschweigen und haben deshalb gesagt, nee, ich bin draufgefallen und es ist nicht im Laufe des Gefechts passiert, sagen wir mal so.
Ach so.
So eine Eifersuchtstat.
So eine sehr seltsamer Sexunfall.
Ja, so eine misslungene Sexpraktik, die dann
irgendwie. Ja, maybe.
Ah ja.
Du bist schon wieder in der Perversen-Story, ne? Ja,
also Black Stories.
Ich hatte bei Black Stories noch einen ganz anderen Ansatz, nämlich, dass Günther und Hartmut, die waren auch gute Freunde. Der war nicht nur sein Steuerberater, sondern die waren sehr gute Freunde. Und Hartmut war in unfassbar großen finanziellen Schwierigkeiten. Hatte eine Familie und hat mit Günther gesprochen, hat gesagt, hier, ich bin absolut ratlos, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe zwar eine Lebensversicherung, mit der ich, glaube ich, meine Familie retten könnte, also ich sehe selber keinen Ausweg mehr, aber die greift nicht, wenn ich Selbstmord begehe. Das heißt, und dann haben die zusammen überlegt, okay, ja, ist eine richtig blöde Situation, aber ich sehe den Punkt. Ich will aber auch nicht wegen Mordes irgendwie in den Knast. Also haben die sich überlegt, okay, wir müssen es irgendwie so aussehen lassen, dass es so fahrlässig passiert ist. Mhm. Also ein Unfall halt so, huppala. Mhm. Und haben sich dann diese skurrile Geschichte überlegt im Sinne von, okay, du, also ich erhänge mich oder du erwürgst mich irgendwie oder keine Ahnung, also dass ich irgendwie ersticke oder einfach, weiß ich nicht, Tüte über den Kopf. Mhm. Und dann sagst du halt im Nachhinein, okay, ja, mir ist das passiert, ich war schuld, aber es war halt ein Unfall. Dann bekommst du vielleicht eine gewisse Freiheitsstrafe, die vielleicht jetzt auch höher ausgefallen ist, als er selber vermutet hatte. Weil, ich sag mal, er dachte vielleicht nicht, dass er das 15 Jahre bekommt. Mhm. Und im Nachhinein kam halt raus, es war ein riesiger Versicherungsbetrug.
Aber glaubst du nicht, dass der Günther nicht ein paar Euro extra da gehabt hätte, um dem einfach ein bisschen Geld zu geben, anstatt über die Lebensversicherung zu gehen. Aber wer weiß?
Ich gebe euch jetzt die ersten Brotkrümelchen, denn die Geschichte ist so dubios, da werdet ihr jetzt nicht mit so einem okay. Freischlag draufkommen. Aber tatsächlich gehört zur Wahrheit, dass es um finanzielle Schwierigkeiten ging. Allerdings nicht von Hartmut Hagen, sondern von Günther Kaufmann, der tatsächlich davor in finanziellen Schwierigkeiten steckte.
Deshalb dachten die alle, der hätte den aktiv ermordet und es passiv dargestellt, weil der Steuerberater natürlich wusste, welche Steuerverschwendungen, welchen Steuerbetrug Günther Kaufmann gehabt hatte. Und der Steuerberater Hartmut Hagen wusste das natürlich. Und deshalb musste der weg.
Nee.
Aber vielleicht haben das die Leute gedacht.
Ja, das stimmt. Vielleicht haben das die Leute gedacht. Aber ich gebe euch direkt noch einen weiteren Brotkrümel, weil sonst werden wir hier den ganzen Tag noch sitzen.
Okay.
Ja, verstehe.
Der zweite Brotkrümel ist, es stellte sich heraus, dass Günther Kaufmann gar nicht Hartmut Hagen umgebracht hatte.
Okay.
Ja, ich meine, okay, sowas in der Richtung hatte ich mir schon gedacht. Aber die Frage ist, warum nimmt er diese Freiheitsstrafe auf sich und gibt das zu? Weil er gibt es ja selber zu, dass er auf ihn gefallen ist und ihn erstickt hat. Das ist ja normalerweise der Klassiker, um jemanden zu schützen. Ja, beispielsweise die Frau von Günther Kaufmann hat ihn umgebracht, weil sie halt rausbekommen hat, dass er über den Steuerbetrug Bescheid weiß. Und daraufhin wollte Günther Kaufmann seine Familie schützen, seine Frau, seinen Sohn, was weiß ich, wer auch immer das halt war. Und hat dann halt gesagt, okay, ich will jetzt aber auch nicht wegen Mordes irgendwie rein. Und hat dann diese halbgare Geschichte sich da überlegt, dass er zwar seine Familie schützt, aber selber jetzt auch nicht lebenslang ins Gefängnis muss.
Finde ich gut.
Tatsächlich kommen wir da der Wahrheit einen großen Schritt näher. Aha. Es ist nämlich tatsächlich richtig, dass Günther Kaufmann seine Frau geschützt hat mit diesem Geständnis, was er abgegeben hat. Allerdings ist ja die große Frage. Zum einen,
warum?
Ja. Warum? Und zur zweiten, wie?
Also, vielleicht war Tobi gar nicht falsch unterwegs und die Frau von Günter Kaufmann hatte ein Verhältnis mit Hartmut Hagen. Und die beiden, weil die Frau von Günter Kaufmann war halt in sexueller Hinsicht etwas experimentierfreudiger unterwegs als Günter. Und der Hartmut, der war da der richtige Ansprechpartner. Und dann hatte Tobi, es ist eine Mischung aus beiden. Tobi hatte recht, es war eine missglückte Sexpraktik zwischen der Frau von Frau Kaufmann, Herr Kaufmann und Günter Hagen, die dann zu diesem Unfall geführt hat und dazu geführt hat, dass aber dann der Mann von ihr gesagt hat, okay, ich will unsere Familie retten und ich springe für dich in die Bresche.
Wortwörtlich.
Ich springe wortwörtlich für
dich auf Hartmut Hagen.
Auf Hartmut Hagen.
Tatsächlich, es ist tragischer als das. Also es ist nicht ganz diese Richtung, um auch mal ein bisschen noch die letzten Namen in diese Geschichte reinzubringen. Die Frau von Günter Kaufmann hieß Alexandra von Herrendorf. Um jetzt mal so ein bisschen die Namen zu komplettieren von dieser Geschichte. Also Günter Kaufmann hat seine Frau Alexandra von Herrendorf geschützt durch dieses Geständnis. Aber Hartmut Hagen hatte weder eine heimliche Beziehung zu Alexandra, noch zu Günther tatsächlich. Also Es hat nichts Romantisches oder Sexuelles irgendwie damit zu tun. Also es ist ein...
Du hattest ja schon gesagt, dass es irgendwie ja auch um finanzielle Schwierigkeiten von Günther Kaufmann ging.
Ja.
Also dass sie was damit zu tun hatten. Jetzt ist nur die Frage, inwiefern die anderen beiden, dass er als Steuerberater irgendwie mit einer Rolle spielt, macht ja Sinn. Aber was hat seine Frau denn damit zu tun?
Also ich könnte mir vorstellen, dass aber die Frau den Hartmut Hagen kannte und wusste von der Verschuldung und dass da vielleicht so ein Unfall passiert ist, so ein aus Versehen Tod in irgendeiner Art und Weise. Also vielleicht haben die sich gestritten und die hat wirklich irgendwas Blödes gemacht, wollte den aber eigentlich nicht töten. Und dann ist Günter Kaufmann, hat gesagt, nee, du darfst nicht in den Knast, das könnte schlecht dastehen.
Für meine finanziellen Schwierigkeiten quasi, weil du wolltest mich ja nur verteidigen. So, und dann hat er sie geschützt. Aber ja, da wäre die Frage, ob da zwischen Alexandra heißt sie, ne? Mhm. Von Herrendorf. Und Hartmut Hagen, das ist mit dem Namen gar nicht so einfach, ob da halt irgendwie eine Art Streit eben ausgebrochen ist, wo das dann, also das wäre jetzt die entscheidende Frage, ob das die richtige Richtung ist, wo dann ein Unfall passiert ist.
Ja, die Richtung ist nicht verkehrt. Es ist auch richtig, dass da Streit ausgebrochen ist. Ich gebe jetzt als zusätzlichen Tipp, dass Günter Kaufmann zusammen mit seiner Frau Alexandra in finanziellen Nöten war, weil Alexandra krank geworden ist tatsächlich. Also die hatte eine schwere Erkrankung und es ging da tatsächlich um medizinische Rechnungen anscheinend. Allerdings haben die dann etwas gemacht, was sehr unlauter ist.
Also die wollten ihn, also den guten Hartmut, erpressen oder irgendwie an Geld kommen oder irgendwelche Steuerbetrüge initiieren?
Irgendwie an Geld kommen ist richtig. Allerdings auf eine sehr klassische Art und Weise zunächst.
Führung.
Sehr klassisch.
Banküberfall.
Nee. Also es hat ja mit Hartmut Hagen zu tun. Sie haben sich schlicht sehr viel Geld bei Hartmut Hagen geliehen. Und zwar 500.000 Euro umgerechnet wohl. Manche Quellen sagen 850.000 deutsche Mark. Also ich fand ein bisschen interessant, wie das, habe ich jetzt nicht rausfinden können, wie das genau mit der medizinischen Komponente zu tun hat, weil ich meine, auch damals gab es schon Krankenversicherungen in Deutschland, aber konnte ich jetzt nicht genau herausfinden. Allerdings waren die halt in Geldnöten und haben sich das Geld bei Hartmut Hagen geliehen.
Und der wollte es wieder haben und das konnten die nicht wiedergeben, weil die ganzen Rechnungen bezahlen mussten. Ja, und dann ist die Frage, ob die absichtlich ihn, obwohl er hat sie ja geschützt, also muss sie das ja irgendwie gemacht haben, ob das absichtlich war, dass er gestorben ist, damit diese Verschuldung, damit die es nie mehr zurückzahlen müssen oder ob das accidental war.
Ja, es kann dann natürlich sein, dass die Frau, wenn sie eh so krank war, quasi gesagt hat, okay, um mich steht's eh einfach nicht gut. Oder vielleicht wussten die das schon, dass sie jetzt nur noch ein, zwei Jahre oder so
überhaupt leben wird. Und sie dann gesagt hat, hey, ich möchte aber, dass mein Mann nicht von dieser Schuldenlast, die ja meinetwegen entstanden ist, jetzt sein Leben lang quasi kein gutes Leben mehr führen kann. Und deswegen nehme ich die Sache selbst in die Hand.
Das könnte eine gute Komponente sein, denn es war tatsächlich so, dass die dieses Geld bei Hartmut Hagen geliehen haben unter der Vorgabe von falschen Angaben. Also stand nicht genau dabei, was sie dem erzählt haben, aber anscheinend haben die dem irgendwas Unwahres erzählt, wofür die das Geld brauchen oder unter welchen Umständen die das Geld einsetzen wollen. Und irgendwann hat dann halt Hartmut Hagen angefangen, nach dem Geld zu fragen. So, und dann ist er ein paar Tage später oder um genau zu sein, am 1. Februar 2001 ist Hagen erstickt gefunden worden. Also er ist tot aufgetaucht. Und dann kurz danach kam halt irgendwann das Geständnis von Günther Kaufmann. Und dennoch ist das nicht die ganze Wahrheit. Da fehlt immer noch eine Komponente tatsächlich.
Wie ist er erstickt zum Beispiel?
Wie ist er erstickt, genau. Und wie könnte sich das ereignet haben?
Ja. Ich frage mich jetzt gerade noch, war das Alexandra, die das eventuell gemacht hat? Oder wollte Günther Kaufmann, weil du hast ja gesagt, dass er sie schützen wollte, wollte er sie vor irgendwelchen Medien schützen und die Krankheit verheimlichen bzw. nicht öffentlich machen?
Ja, also ja, das Finale so dahin zu führen, ist ein bisschen schwierig, weil es wirklich jetzt natürlich um Details geht. Es war so, dass Hartmut Hagen halt anscheinend Beweise dafür hatte, dass sie das Geld geliehen haben unter der Angabe von falschen Umständen. Und so wie sich die Geschichte liest, hat Alexandra von Herrendorf versucht, diese Beweise vernichten zu lassen. Von drei Tätern, also von einem Verbrechertrio anscheinend, die bei Hartmut Hagen eingebrochen sind und diese Beweise vernichten sollten. In sämtlichen Quellen steht nirgendwo, dass Alexandra von Herrendorf ursprünglich den Plan hatte, Hartmut Hagen umzubringen, sondern es ging nur darum, diese Beweise zu vernichten für die Angabe der falschen, für diesen, also dieses geliehene Geld und die Angabe der falschen Umstände. Und die Sache ist, dabei bei diesem Einbruch oder als sie dann bei dem Hartmut Hagen die Beweise vernichten wollen, haben die den halt erstickt. Und
das Verbrechertrio.
Das Verbrechertrio, genau, genau. Und das ist halt tatsächlich dadurch dann rausgekommen, dass die Ermittler ein paar Jahre später auf diese Verbrecher gestoßen sind irgendwie. Und so hat sich für die dann das gesamte Bild ergeben, was da damals passiert ist. Und tatsächlich war der Plan von Günther Kaufmann damals, als er das gestanden hat, seine Frau da komplett rauszuhalten. Die war da zwar schon während dem Gerichtsverfahren schon in einem Zustand, wo es klar war, dass sie nicht mehr lange leben wird, aber es ging Günther Kaufmann offensichtlich auch darum, so ein bisschen das Bild von seiner Frau zu schützen, irgendwie, also dass sie nicht als Verbrecherin da irgendwie verurteilt wird, während sie da an Krebs tatsächlich dann gestorben ist in dem Zeitpunkt oder in dem Zeitraum. Und dann hat sich aber halt Jahre später herausgestellt, dass die Umstände ganz anders waren und diese Kriminellen halt irgendwie den Hartmut Hagen erstickt haben. Was aber trotzdem dazu führt, dass Günther Kaufmann nochmal verurteilt wurde für halt Beihilfe
Raubüberfall.
Zum anderen Tätigkeit. Aber tatsächlich kam er dann irgendwann frei und ist auch wieder tätig gewesen als Schauspieler. Und ich habe gesehen, dass er zum Beispiel die Stimme bei Vicky und die wilden Wikinger hat er beigesteuert, okay, anscheinend an einer Stelle. Also er hat dann wieder als Schauspieler gearbeitet.
Aber das war... Ich finde es manchmal super faszinierend, was für verrückte Lebensgeschichten manche Menschen einfach haben, was bei denen so im Leben abgeht, wo ich mir denke, also ich würde da gar nicht tauschen wollen, in dem Fall vor allen Dingen, aber es ist schon skurril, wie so das Leben mancher Menschen verläuft.
Ja, und tatsächlich tragischerweise, Günther Kaufmann ist auch mittlerweile gestorben, und er ist gestorben, als er einen Film in der Produktion hatte über sein Leben. Was ja offensichtlich sehr viele Wendungen hatte und sehr viele dramatische Ereignisse. Also ganz wilde Geschichte und die wollte ich euch nicht vorenthalten, als ich darauf gestoßen bin.
Die ist auch wirklich crazy, ja. Und da hättest du uns keine Tipps gegeben. Ich weiß nicht, wie lange wir hier sitzen würden.
Ja, das ist ja so war ein bisschen weit gestreckt von kuriose Filmfakten, weil da kommt ihr ja nicht drauf, wenn ich da nicht irgendwie euch so halbwegs hinleite. Aber
ist ein cooler Fakt. Ja. Also ist halt auch eine spannende Geschichte.
Ja. Gut, ich würde sagen, ich gebe euch jetzt noch ein kleines Bonbon zum Abschluss.
Ja.
Und dann rappen wir die Folge ab. Eine kleine kuriose Geschichte noch zum Ende. Warum sterben alle Bösewichte, die von Danny Trejo gespielt werden?
Das ist hier Machete, ne?
Ja. Ja, das ist Machete. Okay, alle Bösewichte, die von ihm gespielt werden. Also ich weiß, das war nicht ganz lange Thema, dass Danny Trejo, oder wie wird er ausgesprochen?
Trejo, ja.
Trejo, na, schwieriger Name. Dass der ganz lange immer nur Nebenrollen hatte. Und dann halt Machete war so der erste Film, wo er mal eine Hauptrolle, glaube ich, hatte. Wo er so quasi im Fokus der Geschichte steht. Deswegen hätte ich halt gesagt, okay, dass er immer gesagt hat, gut, wenn ich immer nur eine Nebenrolle spiele, dann ja, wobei, ja, macht auch keinen Sinn.
Ja.
Vielleicht, weil er immer in so brutalen Rollen gespielt hat, also immer in so Filmen, wo es so richtig auch einfach. Aber es klingt ja nicht so, als wäre es Zufall, weil da hätte ich gesagt, das wäre Zufall. Der spielt einfach immer in Filmen mit, die sehr brutal viel Gewalt haben und wo der Bösewicht halt dann meistens einfach stirbt. Aber es klingt ja nicht so, als wäre es zufällig.
Es ist kein Zufall.
Nee. Und Bösewichter heißt ja nicht unbedingt Nebenrolle. Das kann ja auch noch mal was Größeres sein. Ich finde, es geht eher darum, möchte er, dass er immer in einem Film stirbt? Oder möchten die Producer, sein Agent oder wer auch immer, dass er stirbt? Also irgendwer muss ja die Entscheidung treffen oder getroffen haben.
Was ist, wenn er einfach auch sagt, hey, und zwar schon seit langem, diese ganze Sequel, Teil 4, Teil 5 Sache, das nervt mich so hart. Ich will in einem Film einmal mitspielen. Und dann will ich zum nächsten Projekt. Ich möchte da nicht irgendwie für irgendwelche Teil 2, Teil 3 eingespannt werden. Und deswegen, ich sterbe da einfach immer, dann ist das Thema durch.
Ja, das finde ich gut.
Ja, das ist aber nicht. Aber was daran richtig ist, dass das von Danny Trejo selber ausgeht.
Ah ja. Okay, warum könnte der das wollen? Einfach, weil der Todesszenen cool findet und gerne spielt? Oder weil er selber der Meinung ist, ich bin immer so ein harter Bösewicht. Ich finde es, ich sollte sterben, aber ich weiß nicht, ob das so zu dem passt.
Doch, das finde ich gar nicht dumm. Dass der halt wirklich sagt, hey, ich möchte, dass die Moral von der Geschichte ist, dass so ein Charakter wie ich am Ende da gut aus der Sache rauskommt. Und deswegen sagt er einfach, wenn mein Charakter am Ende stirbt, dann weiß ich, egal wie auch immer die Storyline verläuft, dass mein Charakter am Ende verdient, was er bekommt, was er verdient, so rum. Und deswegen möchte ich immer, wenn ich einen Bösewicht spiele, dass der dann am Ende stirbt. Weil dann kann ich mir sicher sein, dass der am Ende nicht gut wegkommt.
Ich habe, oder ist es das?
Das ist wieder so.
Nein, ich
hab noch was.
Ich möchte aber trotzdem noch einloggen, ja, dass ja. er die meisten Todesszenen haben möchte und hier Sean Bean und sowas
ablösen möchte. Sogar.
Ja, es gibt einige, die mehr haben, aber.
Nee, ich glaube, Danny Trejo hat die meisten Todesszenen tatsächlich. Also, Ach so. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken, blende ich nochmal ein dann. Aber ich glaube, Danny Trejo hat die meisten Todesszenen. Und tatsächlich ist es so, dass Danny Trejo, der ja auch lange im Knast war zwischendurch, beschlossen hat, dass die Bösewichte, die er spielt, sterben müssen, damit halt klar wird, dass Kriminalität sich nicht auszahlt. Das ist ihm wichtig und ist damit das harte Gegenteil zu, ich glaube, es ist The Rock, Dwayne The Rock Johnson, der nie verlieren darf in seinen Kämpfen.
Ja.
Und Danny Trejo will halt immer sterben, wenn er ein Bösewicht spielt. Also das sind die beiden Extreme.
Ja, cool.
Dann. Aber er hat wieder Spaß gemacht und ein bisschen andere kuriose Filmfaktenfolge, aber wir hoffen, das hat euch da draußen auch gut Laune bereitet. Ihr geht gut informiert aus dieser Folge heraus. Und würde sagen, damit rappen wir es ab, oder?
Wir rappen das ab, ja.
Rap.